So, schönen guten Abend,
Jo.
hallo. Folge 23, herzlich willkommen. Bewegen uns auf das Ende des Jahres zu.
Die Michael Jordan-Folge.
Genau, sehr schön. Ja, also am Anfang will ich mich nochmal hier live und in Farbe dafür entschuldigen, dass wir letztes Mal so eine schlechte Tonqualität hatten. Ich habe mich angehört, als ob ich bei euch im Wohnzimmer sitzen würde, und Julian hat sich angehört, als ob der im Keller in Guantanamo wäre.
Ja, genau, das hat damit zu tun, dass wir eine neue Software ausprobiert haben, ohne die vorher pilotmäßig zu
Ja.
testen. Von daher konnte ich da auch nicht mehr die einzelnen Spuren irgendwie retten. Das war einfach dann eine Wurst, die ich dann hatte. Und dann, hier kann ich dann immer schön fixen, da kann ich mal schön nachpegeln, wenn jemand zu
Ja,
leise
genau.
war
Hier
oder
haben
so.
wir, ja, hier
Es
haben
ging
wir
leider
nämlich,
nicht.
um das mal fachmännisch auszudrücken, zwei Spuren. Und da kann Julian ja immer basteln, und letztes Mal hatten wir nur eine Spur und das war schwierig, und deswegen haben wir es angehört wie zwei halbstarke Amateure. So, das zu dem Thema. Ja, also wir haben heute noch mal einiges zu besprechen. Zu Beginn möchte ich nochmal, das ist ein bisschen alt, die Geschichte bzw. das Ereignis. Aber ich will ganz kurz nochmal auf den Tod von Diego Armando Maradona eingehen. Ich habe es da gar nicht mitbekommen. Julian war tatsächlich der Erste, der mir geschrieben hat. Und dann habe ich da reingeguckt. Ja, ich war sehr traurig, muss ich sagen. Es war uns allen, glaube ich, klar, das schwebte so in der Luft, dass Maradona nicht alt wird. Ist halt ein sehr ereignisreiches Leben hinter sich, unter anderem mit diversen Drogen und Alkohol und was auch immer. Und natürlich viele Kinder gezeugt. Es gibt einen Witz in Italien, also in Neapel, sagt man irgendwie, es ist unmöglich, dass zwei Jungs, die in gewissen Zeitraum geboren sind, sich begegnen und keiner ist von Maradona. Ja, weil er da vorwiegend halt in Italien irgendwie Jungs gezeugt hat. Ja, nichtsdestotrotz, für mich ist ein Stück Fußball gestorben an dem Tag, muss ich sagen. Weil auch einfach, nicht nur weil Maradona hat so gespielt hat, wie er gespielt hat, und das ist einfach unerreichbar, sondern auch weil er so eine schillernde Persönlichkeit abseits des Fußballs war.
Ich fand interessant die Reaktion von Messi, wie man sich den halt so vorstellt, wie der so völlig kalt in die Kamera guckt und sagt so, heute ist ein Tag von Fußball gestorben, so ähnlich. Also so total, wie sagt man, also eigentlich müsste man von einem Argentinier dann erwarten, dass er, nachdem die 3 Tage Staatstrauer ausgegeben haben, dass der Messi erstmal eine Woche
Ja,
kein Fußball mehr
ja.
spielt oder sofort seine
Ja,
Karriere beendet.
definitiv.
Also das wäre eigentlich der
Ja,
logische Schritt
genau
gewesen.
das, was du sagst. In Argentinien war das total das große Ding, und die haben da dem Baseball, dem dortigen heimatlichen Baseballmannschaft sehr übel genommen, dass sie auf dieses Ereignis keinen Bezug genommen haben. Also die haben keine Trauerminute abgehalten, da waren die Leute richtig angepisst. Man muss, also nur ganz kurz, wir wollen ja jetzt nicht ganz sind. Wir haben ja schon mal eine Fußballsendung gehabt. Ich habe Maradona ja auch erstmal eine Nummer 10 damals in die Top-Auswahl gesetzt. Aber nur ganz kurz, warum Maradona so wichtig war für die Argentinier. Wie gesagt, abgesehen davon, dass er sehr gut Fußball gespielt hat und Weltmeister geworden ist, zum ersten Mal und einziges Mal mit Argentinien 1986, Finale gegen Deutschland am Rande. Ist Maradona auch eine politische Figur? Ja, Maradona ist ein sehr, also ja, ein sehr bodenständiger Typ gewesen, ganz lange. Kommt aus dem Slum, das glaube ich, wissen alle, und sehr links gewesen, aber eine Zeit lang auch in Kuba. Und nachdem er in Kuba war und mit Fidel Castro quasi gechillt hat, war er total links. Da hat er auch ein Fidel Castro-Tattoo auf der Wade gehabt. Und
Und
Che Guevara
Che
auf dem
Guevara
Arm,
auf dem
genau.
Arm.
Und er war total angetan von der Idee des Sozialismus. Und der war derjenige, der quasi zwei Tore gegen England geschossen hat nach den Falklandkriegen. Und das war so quasi so eine Mini-Revanche. Und das werden die Argentinier, glaube ich, nie vergessen. Also das ist auf jeden Fall ein Teil von Mythos Maradona. Ne? Ja.
Ja, genau, diese politische Ader, das, was in Sportlern heutzutage total abgeht, also was total weg ist aus dem Fußball eigentlich, dass mal sich Fußballer ihren Ruhm oder ihre Position in der Gesellschaft wirklich benutzt haben, um damit mehr zu beantworten in einem Interview, als gerade auszudrücken, wie man sich nach der Niederlage fühlt oder so, sondern so zu seiner Dinge, wenn man irgendwie mit so Leuten schon in Kontakt kommt. Ich meine, wenn man beim Präsidenten oder so eingeladen wird, nachdem man ein Fußballspiel oder eine Weltmeisterschaft gewonnen hat, dann sich davon nicht ausnutzen zu lassen und so das Rampenlicht den Politikern dann so zu schenken, sondern das dann wirklich auch zu nutzen. Ich meine, der war jetzt natürlich super stark links, weil er aber auch aus den ärmsten Verhältnissen, wie gesagt, auch kommt. Und hat es mit eigenen Augen gesehen, so dass die Welt einfach nicht gerecht ist. Und also in dem, was er so gesehen hat. Und das dann halt zu nutzen, das ist schon
auf jeden Fall, besonders. Ja, jedenfalls rest in peace. Nochmal abschließend mit den Worten von Pelé zu sagen, der das fand ich sehr rührend ausgedrückt hat und meinte, ja, ich habe heute einen Freund verloren und ich weiß, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden und dann irgendwo anders Fußball spielen werden. Das fand ich echt süß.
Aber waren die
hat er so ausgedrückt, Freunde? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es ist auch eine ganz andere Generation. Ja. Pelé ist ja quasi eine Generation davor. Ist ja in den 70ern angesiedelt. Vielleicht waren die befreundet. Man weiß es nicht. Ja, gut, das zu dem Thema. Heute haben wir wieder ein Aufreger-Thema. Also auch ein sehr spannendes. ich bin vor ein paar Tagen auf einen Artikel gestoßen in der NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Und ich habe erstmal Titel gelesen und so, ja, okay, aufgeklickt. Und bei jedem Satz, wo ich weiterkam, dachte ich mir so, okay, irgendwie wird mir schlecht, so ein bisschen.
Boah.
Ja, also es war halt irgendwie so, ich dachte mir so, Hä? Der Artikel ist von Ayan Hirsi Ali. Das ist eine somalisch-niederländisch, mittlerweile amerikanische Intellektuelle, die vor Jahren in die Niederlande eingewandert ist. Sie war übrigens sehr stark verbunden mit wie heißt der Regisseur, der ermordet worden ist, der sehr, sehr islamkritisch war?
Van Gogh?
Nee, der hieß... Hieß er Van Gogh? Van Gogh.
Echt jetzt? Doch, der hieß
okay. Van Gogh.
Mhm. Ja, der Holländer, der, wie hieß er mit Vornamen?
Theo, ja, Theo? Genau.
Theo van Gogh.
Der ermordet worden ist, genau. Also sie ging eher in die Richtung, also sehr islamkritisch, sie ist konvertiert vom Islam zum Atheismus, könnte man sagen, also soweit man zum Atheismus konvertieren kann. Und um später zum Christentum zu konvertieren. Ich lese einfach mal ganz kurz den Titel vor von diesem Interview. Und heißt, die westliche Kultur mit ihrer Entdeckung der Freiheit ist allen anderen Kulturen überlegen. Im Grunde genommen geht es in diesem Interview genau darum, dass sie darlegt, warum die westliche Kultur anderen überlegen ist und sich darüber ein bisschen auslässt und den Umstand kritisiert, dass die westliche Kultur sich selbst zerstört, indem sie zu progressiv wird.
Also im Grunde ist das sagen wir mal, das hat sich das Ganze, als ich das Interview angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, okay, schieß mal los. Ja, genau. Also, weil das war so, das war erstens mal, hat sie sich an jeder Stelle so widersprochen, also ganz oft. Und ich finde immer ganz toll, wie sich heutzutage in im politischen Diskurs alleine dem anderen immer eine Glaubensfrage unterstellt wird. Also Linke unterstellen Rechten oder Konservativen, an irgendetwas zu glauben, wie zum Beispiel die unsichtbare Hand des Kapitalismus oder des Marktes, so heißt es ja richtig. Und andersrum unterstellen Rechte an, da sagt sie auch, die größte Priesterin von allen in den USA ist diese Ocasio-Cortez. Also diese neue aufkommende linke US-Kongressabgeordnete, ganz jung, die in den Kongress gewählt wurde in den letzten, in 2018 und wirklich wirklich noch vorher gekellnert hat und wirklich von Green New Deal spricht und Krankenversicherung, also so eine Bernie Sanders-Lager, die heftige Linke der Demokraten. Und genauso unterstellen Konservative und Rechte den der anderen Seite eben so eine Art Glauben im Denken. Also das, und da finde ich, da ist mir auch noch im Ohr, ich habe dieses Interview gesehen mit dem Wolfram Eilenberger, der Philosoph aus Freiburg, der viel zu Freiheit und so publiziert. Der hat gesagt, ganz am Anfang, glaube ich, von diesem Jung und Naiv-Interview, dass es so die Lebenslüge unserer Generation ist, Dinge ausdiskutieren zu können. Also, dass wir uns immer einreden, wir müssen nur lange miteinander sprechen in einem demokratischen Diskurs und dann können wir die Probleme überwinden. Aber das ist nicht so. Und das ist nicht jetzt, das meint er auch nicht also dekonstruierend. Also, das meint er wirklich so, dass es eigentlich ein Fortschritt ist, mal Probleme anzuerkennen und anzuerkennen, dass jeder andere Probleme halt unterschiedlich sieht. Also ein Linker sieht ganz andere Probleme. Maradona, der aus armen Verhältnissen kommt, sieht ganz andere Probleme als, weiß ich nicht, ein Polizeipräsident von Deutschland irgendwo. Da, wie heißt
also der Rainer Wendt,
der Rainer Wendt,
Rainer zu viel Gehalt kriegt.
Genau, so. Genau, die sehen alle Probleme unterschiedlich und vertreten natürlich auch unterschiedliche Standpunkte. Aber dann kommt diese Lebenslüge, wie Eilenberger sagt, dass wir uns nur hinsetzen müssen, so wie Habermas, deliberative Demokratie. Wir müssen nur lange genug miteinander darüber sprechen und diskutieren und dann können wir Dinge ausdiskutieren. Aber ich habe auch selber, ich habe auch gesagt, ich habe auch noch nie, habe ich mich mit jemandem hingesetzt und politische Diskussion geführt und danach hatten wir beide die gleiche richtig, Meinung oder die gleiche Sicht auf eine Sache. Damit meine ich jetzt nicht so Dinge wie Psychotherapie oder so, wo man Dinge halt sprachlich eben bewältigen kann oder durch Methoden irgendwie an Dinge herankommen oder eine Therapie vollführen kann oder so. Oder in Beziehungen irgendwie Probleme ausdiskutieren. Das ist ein ganz anderes Ballgame, wie der Amerikaner sagt. Also es sind, ich meine wirklich nur politische Diskurse. Und das ist mir da wieder bei diesem Interview mit der Ali wieder so bewusst geworden. Und ich lese gerne konservative Interviews, also Interviews nicht von linken Politikern, aber ich bin selber super links, aber lieber von so Konservativen, weil ich bin immer erstaunt, wie sehr sich das immer, wie gleich man doch in den gleichen Mustern argumentiert. Also man unterstellt immer der anderen Seite irgendwie ein generelles Problem zu haben oder so.
Ja, das ist...
Und dann auch noch für die gesamte Masse zu sprechen, ne? Also sie sagt ja auch an einer Stelle, dass diese linke, dieser linke Mainstream die komplette Gesellschaft immer vertritt. Das ist ja natürlich nicht so. Ich meine, oder dass diese Chiffre aufgebaut wird vom weißen, reichen, alten Mann. Also da muss ich nur mal an 18 oder 16 Jahre Kanzlerschaft von einer Frau hier erinnern, um mal Herrschaftsverhältnisse von weißen, alten Männern
zu widerlegen. Ja, genau. Das ist genau das problematische.
Also, und eine Sache noch. Also schlechte Politik kann genauso gut von Frauen gemacht werden. Also ich will mich gar nicht auf so eine Geschlechterdebatte jetzt einlassen, aber ich meine nur, diese Chiffre vom weißen alten Mann, die wird nur als, die wird oftmals, Sophie Passmann zum Beispiel, die hat auch das Buch geschrieben, da dieses weiße alte Mann-Geschichte kommt, glaube ich, hauptsächlich, hat sie aufgegriffen aus dem amerikanischen Sprachraum. Und da halten sich natürlich viele dran fest, genauso wie viele Julis sich in der Twitter-Blase eben an, weiß ich nicht, Hans-Werner Sinns abenteuerliche Ökonomievorstellungen festhalten, halten sich viele Linke auch an einfachen Mustern halt fest, weil es auch einfach
die Welt ist. Ja, selbstverständlich, klar. Das ist natürlich, also genau wie du sagst, ich lese auch lieber, also die linke Ecke, bin ich der Meinung, kenne ich eh schon fast alles, was heutige Debatte irgendwie. Ja, ja, genau, das wäre ja selbstverständlich. Dann, ne? Deswegen habe ich auch dieses Interview gelesen. Das Problem ist auch, also eher aus dem konservativen Bereich, das Problem hier bei diesem Interview ist, dass es. Also das Gefährliche an diesem Interview ist, die gesellschaftliche Progression, durch die wir jetzt gehen, wiederum als brandgefährlich darzustellen. Weißt du? Also das ist ja diese bekannte Neurechte oder AfD-Rhetorik zu sagen, so ja, die wollen unsere Kultur zerstören. Wir haben hier Freiheit und die wollen das zerstören, indem die, Zitat aus diesem Interview, gewaltbereite Bewegung wie Black Lives Matter unterstützen. So, ja. Und das Gauke, also wenn du und ich lesen das durch, ne, wir sind akademisch ausgebildet, ich unterstelle uns mal, dass wir das einordnen können. Wenn du das nicht einordnen kannst, weißt du, das heißt so, ja, stimmt, genau, hier, ne, und das, diesen Effekt, was ausgelöst wird, das halte ich für sehr gefährlich, und weil sie ja nämlich das Intellektuelle quasi in die repräsentative Rolle einnimmt, weißt du? Wenn das irgendwie Gauland sagen würde, diese so ein Scheiß, da würdest du ja sagen, so, ja, ach, Gauland halt, ne? Also ist dann politisch, dann könntest genau, du das einordnen. Kannst du das einordnen, sagen, das ist halt.
Bei ihr hat sie einen Anstrich vom Elfenbeinturm der Wissenschaft, also dass sie quasi jetzt als schlaue Publizistin, also das klingt mega despektierlich, aber dass sie halt, die kommt aus einer anderen gesellschaftlichen Ecke, so die ist eine Moralinstanz,
ja, und noch schlimmer finde ich dabei, und das finde ich wohl noch gefährlicher, hat sie einen Migrationshintergrund, weißt du, das ist dann immer so ein Argument zu sagen, also das ist wie die AfD, es ist jetzt platt gesagt.
Und
das ist die AfD, die dann so,
dieser
Querdenker, die dann so zwei Schwarze in der Partei haben und sich dann irgendwie einen antirassistischen Anstrich geben wollen, weißt du? Das ist ein bisschen platt gesagt, aber das ist das Gefährliche, weißt du? Also das ist also das Problem ist, Freiheit ist ja nicht nur einfach über Sachen zu diskutieren, die selbstverständlich sind, weißt du? Und das kreidet sie quasi der Debatte an. Die sagt so, ja, warum diskutieren wir über Sachen?
Genau.
Also wenn wir das alles erreicht hätten, müssen wir ja nicht darüber diskutieren. Weißt du? Also wenn wir Equal Pay erreicht hätten.
Vor allem auch dieser Twist, also die Freiheit ist die größte Errungenschaft der westlichen Kultur, aber die Linken nehmen sich diese Freiheit
zu Unrecht. Ja.
Also die Linken
Weil wir die Debatte ja.
Die dürfen nicht darüber reden. Die linke Debatte, die linken Muster werden von einer kleinen Clique quasi angetrieben. Genauso wie Linke denken, dass diese ganzen Reichstagsstürmer von so einer ganz kleinen Clique angetrieben werden. Und diese Kommentarspalten alle voller rechter Spinner sind, die so im Internet so irgendwie, weiß ich nicht, ein geringer Prozentsatz der Internet-User, die überhaupt im Internet kommentieren und so. Und quasi so als voran oder die Masse so vorher sich hertreiben. Ist auch so eine Mutmaßung, und das geht auch vor allem völlig an einem Sachverhalt vorbei, weil worum geht es den Volksgruppen oder diesen, sagen wir mal, politischen Strömungen? Worum geht es den Linken? Worum geht es den Frauen? Die hat selbst Frauen der Rechnerin. Worum geht es denn bei den Black Lives Matter? Finde ich auch mal komisch, dass in manchen Fällen kann ich das verstehen, aber wenn Debatten über einen gesellschaftlichen Fortschritt, nehmen wir mal das Binnen-I, also gesellschaftlich oder gegenderte Sprache, wo dann manche kommen und sagen, lasst uns doch bitte nicht davon reden, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind viel wichtiger. Das ist gut. Das ist eine Einordnung dann von dieser Person, die das dann vornimmt in dem Moment. Was vielleicht auch für 95% der Leute, die von betroffen sind, viel wichtiger ist. Hat er auch recht. Und auch von viel mehr Leuten, wirklich viel mehr Leute davon betroffen sind, ja. Aber in dem Moment geht es nicht darum dann, sondern da geht es dann um eben Rechte von Frauen oder von anderen Leuten. Und dann muss man das doch auch irgendwie aushalten können, dass man dann nicht gerade im Rampenlicht steht oder so, wenn es dann mal nicht um dein eigenes Thema geht oder so. Aber generell würde ich das aber auch unterstützen. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Denkrichtung oder diese Idee, dass dieses Binnen-I zu akademisch klingt und die einfache Masse oder die einfachen Menschen, nicht akademisch ausgebildete Arbeiterklassen zum Beispiel, abschreckt von der linken Bubble, nenne ich mal so, oder von der linken Gruppierung. Weil es dann sagt so, ey, mir ist egal, ob ihr jetzt BusfahrerInnen sagt, ich will einfach mehr Geld. So, mir geht's nicht darum, ich kann mir dann mal was kaufen, so. Alle haben Blu-ray, nur ich nicht. Aber ich habe keinen Bock, hier BusfahrerInnen genannt zu werden. So, darum geht's mir gerade. Das ist immer eine Sache des Standpunktes. Aber ich finde es nochmal, um auf die auf das Interview zurückzukommen, finde ich schon krass, wie die so sich häufig so widerspricht, was Freiheit angeht und so weiter und die westlichen Werte und alle Linke sind so moralisierend, aber selber ist das westliche System natürlich allen anderen.
Ja, genau. So. Ja, das ist wirklich super strange und sie negiert einfach Sachen, die es gibt. Ja? Ich habe zum Beispiel, also die sagt so, ja, Freiheit, wir müssen dankbar sein für die Freiheit, die wir quasi erlangt haben. Das sagt sie natürlich auch als Person mit Migrationshintergrund. Ich habe damals in Somalia gedacht, ich habe keine Freiheit. Das ist jetzt alles verkürzt. Ne? Wo ich in Europa ankam, dachte ich, das ist hier das Land, wo Milch und Honig fließen. So, ja. Aber entschuldigen wir mal, Dankbarkeit heißt ja nicht Lähmung. Also ich muss ja nicht genau. Dankbar sein und gleichzeitig sagen, okay, jetzt lege ich die Hände in den Schoß und sage, ja, danke, 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 bis mein Lebensende. Natürlich ist man dankbar für die Verhältnisse, in denen man lebt, aber es gibt auch Sachen wie Hugo Sahin, das ist der Mann, der die Impfung erfunden hat, ja, gegen Covid-19, sagt, sein Lehrer hätte ihm gesagt, du wirst nichts, du musst auf die Hauptschule. Da sind, also da sind auch Verhältnisse, in denen wir leben. Weißt du, so. Diskriminierende Verhältnisse, die wir vorfinden, oder dieser übertriebene Individualismus, der unsere Gesellschaft herrscht, der jetzt verhindert, dass wir die Corona-Zahlen runterkriegen. Weißt du? Dieser übertriebene Egoismus. So, also da sind ja auch, du musst ja nicht irgendwie, ich sag mal, die Kultur, in der du lebst, einseitig betrachten. Und das ist mein Problem, das tut sie. Wirft den anderen vor, die Kulturkritikern, oder die Kulturwissenschaftler jetzt sagen, vor, das Ganze zu zerstören zu wollen. Und das halte ich irgendwie für höchst fragwürdig. Vor allem, weil sie sich auch ständig widerspricht, wie du sagst, ne? Also Freiheit ist super, aber bloß nicht für die anderen. Das ist natürlich komisch. Und für mich ist immer der Freiheitsbegriff von Rosa Luxemburg, ne? Also die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und das räume ich ihr ein. Sie kann gerne natürlich so ein Interview geben, aber das ist dann so den Weg bereiten für eine Politik, die ich nicht will, weißt du? So, und das dann quasi intellektuell dann zu untermauern,
Denn die Konsequenz dieser Politik ist nämlich Abschottung, dass der Westen sich abschottet vor Migration, vor globalen Problemen und letztendlich landest du auf dieser Straße immer da, wo Trump die letzten 4 Jahre gefahren ist.
Klar, natürlich.
Ja. Nämlich auf Unilateralismus und das, was eigentlich vor allem witzigerweise gar nicht im Sinne von neoliberalen Globalisierungstendenzen ist. Denn das widerspricht sich so krass. Ich finde auch so krass, wie die FDP im Bundestag nicht auf die Barrikaden geht, wenn einzelne Unternehmen gerettet werden. Also das ist ja quasi das ist das Gegenteil. Das ist Planwirtschaft, was weiß ich, aber es ist irgendwie oder nennt es von mir aus auch Feudalismus, der überwunden wurde. Da würde ich aber nur mal gucken, wie es so an der Börse zugeht. Da hast du ja nicht Live-Feudalismus. Ja. Also das sind so ganz viele Sachen, die einfach in diesem Interview auch gar nicht wo sie gar nicht die Realität anerkennt von wirtschaftlichen Verhältnissen und wo jeder Soziologe schlecht von schläft nach okay, ist auch sein tägliches Brot. Ne, aber
wie gesagt, abgesehen davon, dass wir das ganze Interview kritisch betrachten, ein Punkt, der mich auch wirklich gestört hat, ist, dass sie ja zum Beispiel auch kein Wort darüber verliert, dass man auch von Kulturen, die sie als der westlichen Kultur untergeordnet sieht, auch lernen kann. Also so einen gewissen Familiensinn oder Zusammenhalt oder Solidarität. Mhm. Ich weiß nicht, ob wenn wir hier griechische Verhältnisse in der Krise hätten, ob wir hier nicht aufeinander losgehen würden, wenn ich sehe, wie die Leute wieder Klopapier horden. Ja? Also ein bisschen die...
Interkulturalismus,
ja, genau.
Den sie eigentlich voll, mitbringen.
Ja. Also die kommt ja auch aus einer Gesellschaft, ich meine damit jetzt nicht Somalia, sondern die Niederlande, die ist ja da quasi sozialisiert seit den 90ern, man irgendwie nach Jahrzehnten zu der angeblichen Auffassung gekommen ist, zum Beispiel von Geert Wilders, dass dieser Multikulturalismus gescheitert sei. Ne? Aber wo dieser Multikulturalismus jahrzehntelang gelebt worden ist, von meinen Begriffen sehr erfolgreich, nur es ist halt an gewissen Grenzen gekommen. Das ist jetzt eine andere Debatte. Und dann dreht sie aber den Spieß dann um, weißt du? Die sagt so, es ist eben, dieser Multikulturalismus hat das Ganze zerstört, wofür der Westen steht. Und das ist einfach Unsinn. Ja. Ich weiß nicht, in welchen Kreisen Frau Ali sich bewegt, aber ich habe das generell anders erlebt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn Menschen, egal aus welcher Kultur jetzt Kulturraum, viel in anderen Kulturen unterwegs gewesen sind oder mit anderen Kulturen zu tun hatten, sei es irgendwie im Freundeskreis oder in der Uni oder im Arbeitsbereich oder durch Reisen, wie auch immer, dass mit diesen Leuten zu leben und zu interagieren viel angenehmer ist. Weil du natürlich je mehr du mitnimmst aus verschiedenen Kulturen, ne? Ich sage nicht, dass die Menschen irgendwie alle anderen Kulturen anbeten müssen, das sage ich ja nicht, ne? Aber nur einfach in Kontakt zu kommen mit anderen Kulturen, das verschafft den Leuten so einen anderen Blick und eine Perspektive, dass sie erstens Verständnis haben für andere Kulturen, auch wenn es bis zum gewissen Grad ist, und zumindest eine gewisse Empathie für bestimmte Probleme mitbringen. Ne? Das gilt.
Nicht wie in Österreich. Ja. Wo sich der Kanzler Kurz dahinstellt und vom politischen Islam spricht. Also unfassbar.
Ja, das ist. Also,
habe ich gestern auch noch ein Interview gesehen, wie der Wolf vom ORF hat den interviewt und hat den wirklich zur Raison gebracht. So, den Kurz hat er den unterbrochen und gesagt: So, nein, ich darf sie jetzt nicht ausreden lassen, weil das, was sie sagen, stimmt einfach nicht. Weil der Kurz hat ja gesagt, wir haben diese ganze zweite Welle oder die meisten Neuansteckungen einfach nur Urlaubern zu verdanken, die über den Sommer in ihre Heimatländer gereist sind und das Virus nur damit eingeschleppt haben. So Sachen. Und dann wollte er das revidieren im Interview und dann hat er
Wolf gesagt, so geht das nicht.
Das ist einfach falsch.
Und das ist zum Beispiel, das ist total ekelhaft, was er macht. Also,
total. also auch vom politischen Islam zu sprechen, also das ist ja wirklich religionsdiffamierend, also irgendwie schon so die Religion auf die Ebene zu ziehen von irgendeiner von so Terroranschlägen halt, ne? Das ist halt eine völlig neue Ebene, die da jetzt mal kassiert wurde von den Rechten.
Ja, das ist in Österreich.
Das ist unfassbar eigentlich. Also religionsdiffamiert oder islamfeindlich, wie viele einfach auch in Deutschland auch sind. Also da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln, so, ne? Also ich hatte da noch ein Beispiel aus Deutschland, Peter Scholler-Tour zum Beispiel, der auch in den Interviews eigentlich immer, man hat dann immer so den, das heißt Korrespondent vom ZDF, sehr, sehr erfahrener Korrespondent, vor knapp 5 Jahren gestorben oder so. So ein Grand Seigneur des Journalismus, der immer so Schiiten und Sunniten vermischt hat und so in einen Topf geworfen hat und so Sachen und dann immer damit angegeben hat, wie der mit Taliban verhandelt hat oder mit Taliban gesprochen hat. Und,
das ist ja natürlich, muss man leider sagen, schon alter Hut in der politischen Debatte in Europa, eine gewisse Islamophobie, die da immer mitschwingt. Irgendwie bei manchen Politikern oder bei politischen Parteien auch zum guten Ton gehört. In Österreich ist das natürlich extrem. Ne? Da spielen natürlich auch andere Geschichten eine Rolle. Also Österreich ist ja quasi an Balkan grenzend und viele Menschen aus dem Balkan leben da und dann sagt er das natürlich in die Richtung. Ne? Also die waren in ihren Heimatländern und haben das Zeug wieder mitgebracht.
Genau.
Aus dem Hintergrund ist das natürlich auch ekelhaft. Klar, der Islam ist sowieso eine Projektionsfläche für Kulturkritik. Das ist so. Wobei, das ist dann auch wieder, das geht auch wieder Richtung Ali, in diesem Interview, sagt er Freiheit und hier und alles gut, ja. Aber die westliche Debatte, ich will es mal so generalisieren, weil ich in ihrer Sprache sprechen will, schafft es doch teilweise nicht, den Islam irgendwie auseinander zu dividieren. Vermischt das alles, ja. Also die islamische Kultur gibt es ja gar nicht. Also, weißt du?
Ja, genau. Das ist nur so wie die Christen. Es gibt ja auch nicht die Christen.
Das ist es ja, ne?
Also wirf mal einen evangelischen, Protestanten mit so einem erzkatholischen in Topf oder einen christlich-orthodoxen, ja, so, ja, das geht gar nicht, also das ist völlig
anders. Wird ja halt oft vergessen, also man sagt, die islamische Kultur oder der politische Islam, das ist, das existiert einfach nicht.
Oder die christliche,
Leitkultur. Genau, also wer zum Beispiel den Islam in Südostasien gesehen hat, ne, also in Indonesien oder Malaysia oder so, der unterscheidet sich erheblich von dem Islam jetzt in Saudi-Arabien und wiederum einen Bogen zu spannen in Istanbul, ja, so. Und dann nochmal einen Bogen in Kaukasus, in Aserbaidschan oder Kirgisien oder so, ne? Das ist halt, und dann haben wir natürlich, das wollen die Herrschaften natürlich auch nicht, ne? Dann haben wir natürlich auch einen europäischen Islam, ja. Das ist nun mal es gibt Leute, die wollen das nicht hören, aber wir haben auch einen europäischen Islam. Ne? Das ist der Islam der zweiten Einwanderergeneration. Ja. Oder der britische Islam haben wir auch. Der ist sehr alt. Aus Indien zum Beispiel. Und dann ist das sind alles so verschiedene. Und ich habe eine sehr, sehr interessante Form von Islam zum Beispiel auf Mauritius gesehen. Ne? Der Islam, der so afrikanische Einflüsse hatte oder auch so teilweise hinduistische, weißt du, so, weil halt auf Mauritius mehrere Religionen miteinander leben. Also den Islam gibt es einfach nicht. So, und wer euch das so verkaufen will, hat keine Ahnung. Das ist so, weil es ist so facettenreich und es, also schon innerhalb Europas gibt es tausende von Gemeinden. Es gibt die Alawiten, die Schiiten, die Sunniten, das ist die Ismailiten. Das ist einfach zu divers, um das genau. In einen Topf zu werfen.
Ich finde das auch, das kann man spannen bis zu dieser Kopftuchdebatte, diese geile. Also das Kopftuch, ich habe mich jetzt nicht so eingehend damit beschäftigt, mit der Herkunft dieses. Es ist ja eigentlich ein Modetrend gewesen, der aus der Türkei eigentlich nach Deutschland kam, im Stadtbild auch dann ankam in Deutschland. Und früher war das gar nicht so ein Ding. Also das war einfach ein Modeaccessoire wie im Ruhrgebiet diese Küchenschürze von so Frauen, die dann irgendwie im Ruhrgebiet am Fenster hängen in so einer Küchenschürze, eine Hautenge, wo die sich so reinpellen, die sieht aus wie so Wurstpelle. Kommt auch keiner auf die Idee, sowas zu verbieten. Und dieses Kopftuch wird dann automatisch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, islamisiert. Also es wird dann dieser Kultur zugeschrieben und gleichzeitig dieser Religion zugeschrieben als Symbol für Unterdrückung von Frauen. Dabei haben die das in den 50ern nach dem Krieg, hat sich das einfach als Modeaccessoire etabliert. Man hat sich wahrscheinlich auch, um sich eben vielleicht auch um sich irgendwie in der Öffentlichkeit ein bisschen bedeckter oder ein bisschen mehr Privatsphäre zu gönnen, weil vielleicht einem die Haare irgendwie dann zu privat waren oder so. Und hier wurde das dann so total als religiöses Symbol, obwohl das ja überhaupt nichts mit dem Koran oder so zu tun hat. Also ich habe das jedenfalls noch nicht einmal gehört, dass das im Koran steht, sondern das ist einfach ein Lifestyle und der aus der Kultur halt kommt. Und sei es jetzt mal dahingestellt, dass es nicht so die große Wahl mehr gibt, irgendwie in den Nullerjahren, weiß ich das noch, also zur Schule gegangen bin, da hat man auch Klassenkameradinnen gehabt, die das tragen mussten, wo sie da keine Lust drauf hatten. Aber es ist was völlig anderes, als das da so religiös zu, ich sag mal, in so eine religiöse Ecke zu stellen. Aber in Bayern, wo da diese Debatte war, wo eine Lehrerin da eben kein Kopftuch tragen darf, muss aber ein Kruzifix im Zimmer hängen, im Klassenzimmer.
So, ja, da wurden also, jetzt teilweise Erfolge erzielt. Ich habe gelesen, eine angehende Restreferendarin hat erfolgreich dagegen geklagt, dass sie als Restreferendarin eben im Gericht kein Kopftuch tragen darf. Also auch da mögen Konservative das nicht gerne hören, aber auch da sind wir auf progressiven Wege. Aber genauso wie du sagst, genau die Kopftuchdebatte ist sehr symptomatisch für diese Islamophobie. Das mögen wieder Konservative auch nicht hören, aber historisch gesehen kommt der Kopftuch aus dem Christentum. Der Kopftuch ist aus dem Christentum von Nonnen in den Islam rübergesprungen. Der Islam ist eine jüngere Religion gegenüber dem Christentum, das weiß man. Und als Zeichen der Frömmigkeit hat man irgendwann diese Kopftuchgeschichte übernommen. Ja, für hunderte von Jahren. Jetzt spulen wir nach vorne. Und der politische Islam hat diese Kopftuchgeschichte aufgegriffen, nicht der politische Islam, sondern der politische Islam nach der islamischen Revolution im Iran in den 70ern. Und das Regime hat diesen Kopftuchzwang eingeführt als Instrument einer diktatorischen Regierung. Ganz einfach. Und hat die Frauen unterdrückt. Okay. Hat gesagt, die müssen jetzt einen Kopftuch tragen. Bis heute. Mhm. Viele widersetzen sich in dem und so, aber das ist eine andere Debatte.
Das genau. Durchdrücken des Patriarchats. Einfach das wirklich offene Patriarchat.
Und das ist der Moment, wo der politische Islam geboren wird, von dem in Europa immer noch gesprochen wird. Ja? Also quasi der Islam als politisches Instrument, um Leute zu unterdrücken. So. Aber that's it. Ja? Alles andere hat nichts damit zu tun. Es gibt der politische Islam, den sehen wir immer noch im Iran als Staatsform, wobei der iranische Staat jetzt mittlerweile eher eine Militärdiktatur ist als ein politischer Islam-Ding. Das ist ja, also Religion als Staatsinstrument funktioniert einfach nicht. Ja? Das ist so.
Ja.
Und dann gibt es natürlich später in den Anfang der Nullerjahren diese Al-Qaida-Geschichten, 11. September, und das ist ein anderer politischer Islam, in der sunnitischen Richtung. Aber das hat alles mit der Kopfsubweite nichts zu tun. Die Kopfsubweite war zuerst ein Christentum, danach als Instrument im politischen Islam nach der Islamischen Revolution im Iran. Und dann, wie du schon sagst, als Modeaccessoire irgendwann wieder aufgekommen, um auch eine Subkultur zu schaffen in Europa.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, die Identifikation. Also wenn ich jetzt nach, wenn ich jetzt nach Istanbul müsste, dort leben, dann würde ich mir auch erstmal so, so den ersten Supermarkt suchen, wo ich da Sauerkraut
ja, geht, genau.
Um da irgendwie meine Deutschland-Gefühle nochmal ein bisschen hochzukochen zu lassen, weil ich mich dann da einfach fremd fühle und dann auf Dinge zurückgreife. Irgendwann, wenn ich natürlich, anfangs esse ich dann natürlich feinsten Adana-Spieß jeden Tag, aber danach muss ich dann aber auch mal wirklich wieder eine deutsche Bratwurst absolut, haben.
Genau so ist das.
Aber genauso würde ich mich aber dann auch in Italien zum Beispiel, würde ich keine, wie sagt man, so lackierte Herrenschuhe anziehen, so aus Schlangenleder. Das ist aber völlig okay. Ja. Das gehört da zur Mode so. Aber ja, ich will nur eine Sache, vielleicht den Gedanken, den ich vorher, den ich eingangs hatte, gar nicht so ausgeführt hatte. Nämlich der grobe Unterschied zwischen Konservativen und Progressiven in der Politik ist eigentlich nur, dass die Konservativen immer zu spät kommen. So. Das sind so die Leute, die unbedingt das System oder die Verhältnisse so, den Status quo erhalten wollen. So. Aber irgendwann können sie dieses Momentum nicht mehr halten und knicken ein vor der progressiven Linken, die diese Forderungen aber schon 10 Jahre vorher gestellt haben. Die schon 10 Jahre vorher gesagt haben, dass die Wehrpflicht nicht so gut ist, dass die Homo-Ehe eigentlich mal langsam gesellschaftlich anerkannt werden soll. Und wer hat all die Sachen eingeführt nach gesellschaftlichem Druck? Die CDU.
Ja.
Und all diese Gedanken gibt es ja schon länger. Und ich finde immer so, das sind so die beiden Gegenpole. Die Linken wollen am liebsten morgen das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Und die so langsam, wenn dann aber jetzt konservative Politiker oder auch Neoliberale auch langsam so das bedingungslose Grundeinkommen fordern, da würde ich erstmal schon mal sehr skeptisch werden, weil das klingt zu gut. Da muss irgendwas dran sein. Und dazu würde ich auch noch den Wohlstand für alle Podcast empfehlen, wo mal das bedingungslose Grundeinkommen nochmal länger beleuchtet wird. Das ist eine sehr gute Folge, wo mal ganz gut aufgeklärt wird, wie die ökonomischen Zusammenhänge da wirklich sind. Also von rechts und links, die beiden Sichten. Das finde ich ganz gut. Auf jeden Fall, das Konservative eigentlich immer zu spät zur Party kommen und dann die angesehensten Gäste, ach, du fehlst ja noch und so, und haben dann immer die größte Aufmerksamkeit, wenn sie dann mal was umsetzen, genauso wie Merkel den ganzen Ruhm eingeheimst hat, als sie die Homo-Ehe eingeführt hat oder realisiert hat, da war sie natürlich sofort in linken Kreisen so, ach ja, Mutti Merkel hat's dann doch, die ist doch noch für was gut.
Und, ja, das ist aber echt interessante Gedanke, den du gerade angesprochen hast, die Konservativen kommen mal zu spät zu Party, das ist wirklich so. Also ein sehr gutes Beispiel ist dafür die CDU allgemein an sich. Die CDU ist natürlich eine konservative Partei, muss ein konservatives Gesicht haben. Und das ist jetzt so diese zu spät zu Party kommen Haltung, ist jetzt von Friedrich Merz. Ne? Er sagt so irgendwie, Kern der Partei müssen wir erhalten, also das als Leitsatz. Und natürlich passt dann ein schwuler Jens Spahn nicht ins Konzept. Ne? Oder ein Armin Laschet, dessen Sohn irgendwie Influencer ist oder so. Also das ist halt so irgendwie, das ist alles dann zu progressiv. Das ist, aber was für ein Unsinn. Ne? Also eine Partei, die Parteien sind ja nicht irgendwie außerhalb der Gesellschaft in der Demokratie, ne? Also eine Partei, die nicht mit dem Zeitgeist geht, die ist doch tot, weißt du? So, also auch als CDU kannst du sagen, das ist eine christlich-demokratische Partei, aber weißt du, wie geht, sogar der Papst sagt irgendwann, weißt du was, die Schwulen sind gar nicht immer so schlecht, so, ne? Also so, das ist halt so, also du musst ja, Progressivität heißt ja nicht, dass man alles verliert, Es heißt nur, dass alles anders wird, aber man verliert es ja nicht. So, ne? Also du bewegst dich in eine Richtung, die in meinen Augen keine schlechte sein muss. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe immer auch bevor diese nicht vor dieser Debatte, aber bevor die Homo-Ehe zum Beispiel jetzt erlaubt wurde, habe ich mir schon immer gedacht, so ja, eigentlich, warum eigentlich nicht, ne? Also, hä? So, also was spricht dagegen? Mhm. Weißt du, so.
Aber nochmal mit diesem, Ausdiskutieren und so, ne? Also wenn du wirklich in Diskurs trittst. Mhm. Mit so Leuten, ich meine, mit dem Papst kannst du jetzt nicht in Diskurs treten, so wirklich.
Das hat der Papst, ne?
Aber ja, genau, aber wenn jetzt irgendwie die Fridays for Future oder was, die wurden doch irgendwann mal eingeladen von der Kanzlerin. Mhm. Und dann konnten die da vorsprechen und haben gesagt, ja, wäre ganz interessant und so. Wir haben der Kanzlerin mal alles so erzählt, so, ne, wie das so ist mit dem Klima und so. Und dann waren die eingeladen und dann war das erledigt. So, dann hatten die von heute auf morgen nichts mehr zu sagen, so wirklich. Dann waren die wirklich nicht mehr Nummer 1 im Heute-Journal, sondern die waren dann irgendwann ein Stück weiter hinten. Ja, heute war der Freitag, haben die wieder demonstriert. Ja, ja, gehört jetzt zur Folklore, so zur Stadtbildfolklore. Immer freitags, montags sind die PGDisten dran. Damals sind die auch schon wieder aufgelöst. Freitags sind die Kinder dran. Ich glaube, mittwochs könnten nur die Rentner einsteigen. Die bis 2025, habe ich gestern auch noch gelesen, bis 2025 ist die Rente noch sicher, rechnerisch. Ab dann werden die Beiträge massiv erhöht und die Zahlungen massiv runtergeschraubt. Da wird sich die nächste Kanzlerschaft wird super spannend, weil die nächste Kanzlerschaft, also der CDU-Kanzlerwahlverein, der Parteitag wird, glaube ich, relativ, der wird wieder wie immer so, ne? Also das langweilig halt, ne? Aber ich meine, die Kanzlerschaft, die danach kommt, ich meine, die Wahl wird relativ spannend. So, jetzt ist ja noch der Fraktionsvorsitzende. Aber das ist ja die einzige Bundestagswahl da, ne, die da stattfindet auf dem CDU-Parteitag oder auf dem, also da wird ja der Kanzler gewählt. Kannst du mir nicht erzählen, dass er noch irgendwie die SPD irgendwo mitzureden hat oder die Grünen da auf einmal den absoluten Destroyer-Wahlkampf hinlegen, glaube ich nicht. Von daher ist das so gesetzt, die Grünen sind jetzt in der Position, da demnächst mitzuregieren und so. Auf jeden Fall, die nächste Kanzlerschaft wird wirklich spannend.
Total.
Also Stichwort Rente, Stichwort, was war das andere? Haben wir letzte Woche irgendwie schon gesagt oder vor zwei Wochen?
Rente.
Da war noch
Rente. Thema. Hier, Corona sowieso, aber Umwelt, das wird auf jeden Fall auch Dauerbrenner bleiben, ist klar.
Autos, die Autoindustrie. Die Autokrise wird immer virulenter und.
Ja, das ist total spannend. Es ist jetzt sind wir von Hölzchen auf Dötzchen, wie man so schon sagt, aber.
Es kommen die heißen
20er Jahre. Es ist halt jetzt schon heiß, und zwar in einem kleinen Bundesland, nämlich Sachsen-Anhalt. ist gerade da, kann man im Kleinen beobachten, wie quasi die Stimmung kippen kann. Da ist ja die CDU irgendwie knapp und kurz davor, sich von der AfD tolerieren zu lassen. Im Bund habe ich jetzt nicht die Sorge, aber ne, ist die Frage, ob wir irgendwann in die Richtung kommen. Ne? Also wenn die Merzisten, die Oberhand gewinnen sollten, besteht die Gefahr, dass wir irgendwann hinkommen. Das ist so mein düsterer Ausblick.
Ja, das ist der Trump-Flügel der CDU, ne? Der Mini-Trump, machen sie ja alle, ne? So halb verschwörungstheoretisch, so auf Twitter unterwegs ist der, der Merz, wo der so sagte, so, das kann doch nur irgendwie inszeniert sein, jetzt kommt noch der und der. Und heute habe ich gelesen, der wie heißt der Fraktionsvorsitzende von der CDU?
Gott.
Boah. Kommt irgendwie aus dem Nichts und ist auch irgendwie jetzt im Gespräch
für einen Vorsitzender der CDU.
Wie heißt der?
Wie heißt der, wie die Polen sagen?
So ähnlich wie der Eilenberger. Egal. Irgendein Typ. Auf jeden Fall sehr unbekannt. Ist jetzt auch irgendwie auf dem Tableau da erschienen. Und der habe ich jetzt gerade nur so ganz, ganz kurz gelesen. Auf jeden Fall wird das echt cool. Ich bin ja persönlich bin ich Team, wie heißt das? Wie heißt der Typ?
Laschet.
Der Dicke. Der Ryan Gosling als Sohn hat. Laschet, genau.
Der Ryan Gosling als Sohn
da wird wirklich, ich habe so ein Familienbild heute gesehen.
Habe ich auch, das Bild habe ich auch gesehen. Ja, dann musstest du dir, wenn du Team Laschet bist, von WDR so eine Reportage anschauen, wie die ihn begleitet haben über ein paar Monate und so in der Corona-Krise, wie der Staatskanzler in Düsseldorf dazu handelt. Das ist echt interessant gemacht. So ein bisschen.
Wo? Auf YouTube?
Oder wo? WDR-Mediathek muss ja eigentlich noch zu finden sein. Ist von WDR gemacht. Das ist echt geil. Und ja, also gehe ich auch eher in die Richtung, muss ich gestehen, wenn es um die CDU geht. Vor allem, weil ich das irgendwie witzig finde, wenn Laschet mit Spahn als Duo da irgendwie so auftreten. Und ja, also letztendlich, wie du schon sagst, glaube ich, der Kanzler wird bei der CDU gefunden werden und es läuft halt stark, ich glaube, wir haben hier mehrmals betont, auf Schwarz-Grün aus. Könnte natürlich sagen, dass es Schwarz-Grün-Rot wird, also dass SPD so als Mini-Partei da eventuell
ja, wenn es nicht reicht.
Ne? Ja, spannend, spannend. Also ich bin mal echt gespannt. Ja, also die gesellschaftliche Entwicklung kann man einfach nicht aufhalten. Das ist, was die Konservativen denken, dass du irgendwo die Bremse ziehen kannst. Du kannst natürlich versuchen, wie in den USA, aber alles, was du erreichst, im Endeffekt eigentlich Spaltung der Gesellschaft, Sand im Getriebe, ja. Das, also mehr wurde ja in den USA nicht erreicht. Das ist einfach eine Spaltung, Unruhe, Misstrauen gegenüber dem politischen Gegner. Mehr reißt du da nicht. Ne? Also wenn du versuchst, irgendwie das Rad zurückzudrehen, das funktioniert einfach nicht. Ich habe heute einen Artikel gelesen über diesen ungarischen Politiker. Total witzig, der ist irgendwie ein Best Buddy mit Viktor Orban gewesen, übelster Schwulenhasser und Homo-Gegner. Und der wurde jetzt erstens auf eine Party erwischt in Brüssel, das ist ein Europapolitiker, und hat natürlich gegen die deutsche Corona-Auflagen verstoßen, Nummer eins. Nummer zwei, das war eine Schwulenparty-Orgie.
So American
Beauty. Ja, so richtig. Ich will nur sagen, ne, also diese Heuchelei, die sie Leute an den Tag legen, ja. Wasser predigen, Wein trinken, so nach dem Motto, das ist unglaublich. Und so ist das oft. Also, es gibt tausende Beispiele. Auch diese Scheindebatten in Polen, ja, irgendwie Frauenrechte zurückdrehen zu wollen, denken, dass es klappt, wie vor, weiß ich nicht, 1800 schieß mich tot, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also diese Regierungen machen die Rechnung ohne urbane Frauen, ja, das ist, kannst du nicht, also das geht nicht. Also Frauenrechte zurückzudrehen mitten in Europa, das funktioniert einfach nicht, weißt du? Das ist nämlich das, was das Bild des weißen alten Mannes nochmal zu unterstreichen, das ist, was der alte weiße Mann in dem Falle denkt, ja. Wenn wir das als Feindbild irgendwie zeichnen wollen, dass du das Rad irgendwie zurückdrehen kannst, das geht nicht. Das ist,
Die Follows, die Polen und die Ungarn, stimmen gegen die Regierung. Es ist so an Dummheit nicht zu überschreiten.
Ja, das ist.
Oder übertreffen.
Ja.
So, ja. Naja, irgendwann mal mehr.
Ja, dazu. Das ist dieser schöne Satz auch stammt aus dem Kommunismus, die Revolution frisst ihre Kinder. Ne? Also das hat man damals gesagt, dass nach der Oktoberrevolution, wo Trotzki quasi ausgeklammert worden ist. Das ist in Polen auch so. Ne? Jetzt die Konservativen schießen sich auf Lech Walesa ein, der quasi das Ganze damals ins Rollen gebracht hat, weil sie nicht mehr konservativ genug ist. Das ist natürlich auch witzig. Aber ja, so ist das nochmal. Gut.
So, Trotzki, der bei Frida Kahlo zum Besuch war. Ich war mal in dem Haus.
Die waren zusammen sogar, oder? Haus. Waren die nicht zusammen?
Ja, die waren zusammen. Der wurde auch, glaube ich, in Mexiko
City ermordet
in der Stadt. In dem Haus, okay. Stimmt, ja. Aber das ist da nicht so hervorgehoben in dem Museum. Vielleicht, wenn ihr mal irgendwann mal wieder reisen könnt und in Mexico City Zeit. Das ist eine absolute Empfehlung da in dem blauen Haus von dem Frida Kahlo Supermuseum. Ja. Ist auch voll, müsst ihr früh aufstehen. Wir waren um 9 Uhr da und sind immer noch 100 Meter vor dem
Museum. Ja, das ist wie die Alhambra in Granada. Da muss man irgendwie Wochen vorher buchen, um das besichtigen zu können oder morgens früh aufstehen. Das ist auch so touristische, oh Gott, das erscheint mir wie aus einer anderen Welt, irgendwie diese touristischen
Reisen? Was war das denn?
Das ist schon krass. Also jetzt nochmal zum Schluss, eine schöne Geschichte, meine Großmutter ist zu Besuch aus den USA und sie hat diese Reise auf sich genommen. Man muss natürlich da einen Corona-Test machen, in den USA darlegen, warum sie reisen möchte. Sich in Deutschland melden, jetzt muss sie in Quarantäne für 10 Tage und dann darf sie raus quasi. Und ich habe sie kurz noch gestern am Flughafen gesehen und so aus Weitem so gewunken. Meine Mutter hat die so abgeholt. Gestern Abend habe ich noch mit ihr telefoniert und meinte so, ja, weißt du, ich habe einen Corona-Test gemacht und ich habe diese komische Krankheit nicht. Also wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Ne? Ich so, ja, Oma, das ist aber eher andersrum. Ne? Ich will dich nicht anstecken. Das ist eigentlich witzig. Das ist halt alles durcheinander durch diese Corona-Geschichte, aber ich bin zuversichtlich, da kommen wir durch. Die Bundesregierung zieht das ja hin, so ein bisschen wie ein Kaugummi, bis die Leute geimpft sind, habe ich das Gefühl. Jetzt wollen diese Maßnahmen bis zum 10. Januar nochmal verlängern. Mal gucken.
Ja, krass. Aber so sind Omas, die denken zuletzt an sich.
Ja, das ist wirklich so.
Immer erst die Blagen.
Ja, ist echt so. Gut, liebe Leute, das war's für diese Woche. Ja, ein bisschen fast kontrovers diskutiert heute.
Ja, ganz lieber Shit hier.
Ja, beim nächsten Mal, wenn wir so ernste Themen besprechen, muss am Ende muss ein Pimmelwitz kommen, beim nächsten Mal, wenn wir so ernste Themen besprechen.
Stimmt. Ich habe keinen auf Lager gerade.
Ich auch nicht. Ich habe auch keinen Themenwunsch. Das kommt immer spontan eigentlich. So eine spontane Eingebung.
Ach, in so einer traurigen Zeit, wo selbst Götter wie Maradona uns verlassen. Naja. Mhm. Da soll auch nicht gelacht werden.
Ja, sehr gut. Das war.
In diesem Jahr wird echt nicht gelacht.
Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu, zum Glück. Aber das war ein sehr schönes Jahr, andererseits. Ich habe ein Kind bekommen, will ich immer nicht unerwähnt lassen. Stimmt. Und auch unser Podcast ist geboren worden im März. Ohne die Corona-Krise gäbe es den Podcast nicht, vielleicht. Vielleicht.
Stimmt.
Und das eine meiner letzten Auslandsreisen war in der Tat auch zu Julian in die Schweiz. Meine vorletzte Auslandsreise. Wow. War ich zum ersten Mal in einem Skigebiet. Ja. Das ist so.
Stimmt, ja, ich auch. Ich übrigens auch.
Ja.
Und hier, also scharren sie schon mit den Hufen, Kumpels von mir, die jedes Wochenende Skifahren gehen. Ich weiß aber auch nicht, wie die Situation gerade ist, ob die Lifte jetzt dicht sind.
Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, aber es wurde ja kritisiert, dass in Österreich die Öffnung bevorsteht. Das hat die Bundesregierung kritisiert. Die Deutsche. Weil die halt befürchten, dass die Leute da hinfahren und sich amüsieren. Das ist genauso wie die Fitnessstudios in den Niederlanden, die offen haben, wenn die Leute rüberfahren, um in die Fitnessstudio zu gehen. Total Banane.
Ja. Echt? Okay, krass. Ja, unser hat auch wieder aufgemacht. Wir haben auch so ein Fitness-Abo. Und es hat jetzt auch wieder aufgemacht. Hatte mal länger zu mit so einem Ticketsystem. Und ich habe den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Aufnahmen. Ich gucke da gar nicht mehr rein. Ja. Keine Ahnung. Ich mache jetzt meine Workouts zu Hause nicht.
Ja, ein bisschen Yoga, ne? Ein bisschen Yoga runterkommen.
So Pilates. Genau. Ja, genau. Ich gucke jetzt ein bisschen Film. Ja,
warum nicht? Abo muss ich ja bezahlt machen, ne?
Irgendwie sowas.
Die neueste Staffel auch von den Simpsons ist auf Disney Plus. Staffel 31. Ja. Da haben wir einiges vor noch in den Feiertagen.
Ja, stimmt. Feiertage reden wir nächstes Mal drüber. Was war so in den Feiertagen? Genau. Wie wir uns hier so verschönern. Wie wir uns mit Geschenken betäuben und diesem Konsum
und Süßigkeiten
und super Links bei Amazon bestellen.
In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss dann.
Ciao. Ciao.